Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis. Verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers. Gehen wir's an.
Hör endlich auf, Geld für Biohacking-Gadgets zu verbrennen, die nichts bringen. Ich, Andreas Breitfeld und Stefan Wagner haben über 150.000 Euro Lehrgeld bezahlt, damit du es nicht tun musst. In unserem kostenlosen Webinar zeigen wir dir das System hinter echter Energie und Longevity ohne unnötigen Schnickschnack. Minimaler Aufwand, maximale Wirkung. Klick jetzt auf den Link in den Shownotes und sei beim nächsten Mal live dabei.
Kurzer Hinweis für alle, die ein bisschen länger leben wollen. Am Ende dieser Folge wartet einer von 26 Einträgen im Molecular Longevity Lexikon auf euch. Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan.
So, wir stürzen uns kopfüber in die nächste Q&A-Folge. Es ist die 21. und das heißt so viel wie, dass wir jetzt 21 Staffeln fertig haben.
Tritt.
21 Staffeln ist schon ziemlich viel, glaube ich. Den Podcast gibt es jetzt wie viele Jahre? 4 Jahre? 4,5 Jahre? Wahnsinn.
Es begann im Dezember. Im Januar wurde dann ausgestrahlt.
Nein, ich glaube im März. Echt? März war das. Ja, wir haben aber vorher. Ist wurscht. Das interessiert die Leute jetzt aber überhaupt nicht. Viel interessanter ist, welche Fragen uns geschickt wurden, welche wir ausgewählt haben und welche du jetzt beantworten wirst. Die erste Frage kommt von der Sandra. Vielen Dank für deine lieben Worte zu unserem Podcast, liebe Sandra. Deine Frage ist, was ist denn der beste Zuckerersatz? Es wird immer eine Alternative in den sozialen Medien gehypt, wo sie dann später herausstellt, dass sie doch nicht so gut ist. Zum Beispiel soll Erythrit die Blutplättchen verkleben, andere soll wieder schlecht für die Darmflora sein und so weiter und so fort. Was sagt der Herr Breitfeld?
Ja, der Herr Breitfeld sagt, Dr. Gummibärchen, aka Christian Burkhardt, würde es viel schöner aussprechen, aber völlig unproblematisch sind natürlich die Funktionszucker, also Galaktose und Dagatose.
Mhm.
Da kann man eigentlich nichts falsch machen, außer dem Geldbeutel Schaden zufügen, weil die sind wirklich teuer im Vergleich zu Kristallzucker.
Ja, aber sind die Preise bitter.
Aber dafür ist der Geschmack süß und die Mitochondrien florieren und die Darmflora auch, also mehr Flora gibt es
dann schon gar nicht mehr. Hat.
Wenn du das Phrasenschwein jetzt schon so quälst,
Umami, jetzt muss mir doch etwas mit Umami einfallen.
Es ist tatsächlich so, die sind unstrittig einfach nur Guttuer, sind nicht für alles geeignet. Also ich weiß nicht, ob man mit Tagatose backen kann, ich vermute es fast nicht, aber da, wo es passt, sind sie wirklich großartig und haben eigentlich nur ein Problem, das ist der Preis. Ansonsten muss man sagen, wer das neue Biogener Wann probiert hat, der wird festgestellt haben, dass die bittere Geschmacksnote vom Stevia verschwunden ist, die ja viele nicht so gerne mögen. Dafür ist da jetzt eben dieser Monkfruit-Extrakt drin, der seit wenigen Wochen oder Monaten in der EU auch komplett verkehrsfähig ist. Das ist jetzt tatsächlich was, auch wenn die Mönchsfrucht im heimischen Garten hier nicht wächst und ich auch nicht weiß, wie sie aussieht und mich auch noch nie damit beschäftigt habe, das wäre jetzt was, ein Auszug aus einer Frucht als Süßungsquelle scheint mir noch eine Idee zu sein, wo ich sagen würde, da kann man wahrscheinlich auch beruhigt sein. Die ganzen synthetischen Geschichten, da lasse ich inzwischen auch die Finger davon. Wobei natürlich, der Erythrit, muss man ja interessanterweise sagen, super Vorzüge für die Zahngesundheit hat.
Das ist Xylit.
Oder
Xylit. Xylit ist der Karies-Töter.
Oh, genau. Ich habe sie alle ausgehen lassen, ich habe nichts mehr. Aber das Xylit und die Zahngesundheit, das war noch relativ spannend, aber naja.
Ja. Was ich mache, ich habe natürlich logischerweise Glycin überall dabei, wenn es um Süßen geht. Und wenn ich mir meinen Kaffee oder sonst etwas süßen möchte oder so ein Joghurt mit Früchten, dann kommt da eine Mischung aus Glycin, Inulin, Erythrit und Xylit rein. Dann habe ich von nix zu viel und das passt.
Okay, nee, klingt auch gut. Wie gesagt, ich empfinde, meine Geschmacksnerven sind ja verdreht. Ich empfinde ja die Glycinsüße irgendwie schräg. Also die stimmt nicht bei mir.
Das ist komisch. Es gibt Menschen, die sagen tatsächlich, dass Glycin fürchterlich schmeckt. Ich schmecke keinen Unterschied in der Süße von Glycin zu anderen Dingen.
Wie gesagt, deswegen sage ich auch, du bist richtig, ich bin falsch.
Nein, ich bin möglicherweise auch der Geisterfahrer, der anrufen möchte und sagen möchte, beim Verkehrsfunk, es ist nicht einer,
es sind Tausende, sind
Hunderte mindestens unterwegs. Vielleicht ist es so. Nein, vergesst nicht, ausreichend Glycin einzunehmen. Liebe Leute, ich werde nicht müde, euch zu erinnern. Nächste Frage?
Gerne.
Es meldet sich der Markus. Der Markus meldet sich mit zwei Fragen, die wir beide auf die Liste genommen haben. Die erste: NAD Plus Kapseln versus NMN Sublingual. Was ist der aktuelle Stand? Es gibt ja mittlerweile extrem viel Werbung, sagt er, für NAD Plus Präparate, oft in Kapselform. In einer eurer älteren Folgen hattet ihr mal erwähnt, dass es eigentlich Unsinn ist, NAD Plus so einzunehmen. Steht diese Aussage immer noch? Und wie sieht es mit den Alternativen zur NAT Plus Infusion aus? Ist die sublinguale Verabreichung von NMN unter der Zunge die beste Wahl? Mich würde auch interessieren, was ihr bezüglich der Dosierung empfehlt. Ich selbst fahre aktuell mit 700 Milligramm am Vormittag sehr gut und spüre einen klaren positiven Effekt. Ich vermute, er meint NMN, oder? Ist es unterm, weil wenn er sich jeden Tag 700 Milligramm intravenös geben würde, dann
wäre es auch schön, aber dann hätte wahrscheinlich, naja, vielleicht hat er auch ein überdurchschnittliches Haushaltseinkommen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. NAD Plus ist für mich nach wie vor the Goldstandard. Ich liebe es, aber es geht leider Gottes nicht unblutig. Das heißt, NAD Plus als Supplement in Kapsel oder sowas, ich gehe noch nicht mal davon aus, dass sie sich die Mühe machen, wirklich Echtes reinzutun. Wahrscheinlich sind es immer nur irgendwelche NAD Plus Optimierungsformeln oder sowas in der Art. Würden sie es reintun? Es macht keinen Sinn, es geht nicht rein in den Körper. Also NAD Plus geht nur überblutig, beziehungsweise theoretisch gesehen über die Patches transdermal. Das funktioniert auch als Supplement. Das ist einfach Schwachsinn. Da sind wir nach wie vor bei den Vorstufen. Und ob man da jetzt Team NR oder Team NMN ist, ist jedem selbst überlassen. Es gibt auch noch Team Niacin. Die haben im Endeffekt noch mehr weiter vorne in der Vorstufe sich da reingesetzt. Ich persönlich bin...
Jetzt ist B3, oder?
Genau.
Und da nimmt man Flush oder Non-Flush?
Non-Flush, also bei den Mengen, die man bräuchte. Aber also wie gesagt, das baut ja alles aufeinander auf. Ich persönlich habe das NMN Sublingual immer noch wahnsinnig gern. Bei mir sind es ein bisschen mehr als bei Markus. Ich habe so 1000 bis 1500 Milligramm, was jetzt irgendwie... Ja, es gibt... Ich weiß nicht, ich habe irgendeinen anderen Messlöffel, nicht den die Jungs von Molecular da reingelegt haben. Nein, das ist ja nicht so free. Das ist, aber wurscht. Also zumindest, das ist eine sehr überschaubare Menge sublingual. Das funktioniert ganz gut. Zahngesundheitsthematik hatten wir oft genug erwähnt. Ja,
ausspülen.
Und bei NR, ich habe ehrlich gesagt seit ewigen Zeiten da kein Präparat, weil das andere für mich gut funktioniert. Also, lieber Markus, nach wie vor NAD Plus blutig, beziehungsweise als Patch, und NMN sublingual wäre das, was ich mache. Und wie ja auch hinlänglich bekannt ist, wenn jemand NAD Plus zum Infundieren sucht, dann möge er sich gerne bei mir melden, da habe ich Antworten parat.
Gut. So, das nächste Wort habe ich jetzt vor meinem geistigen Auge oder vor meiner geistigen Zunge stillgesprochen. Jetzt versuche ich es laut. Retatrutid, das ist ein Peptid und an dem ist der Markus, zweite Frage, sehr interessiert. Er ist ja derzeit noch auf Mounjaro, aber er findet, dass Retatrutid vielleicht der gute nächste Schritt wäre. Und sein Hamster würde sich sehr freuen, das ausprobieren zu können.
Ja, man muss tatsächlich sagen, lieber Markus, deine Hamster-Analogie ist sehr liebevoll formuliert. Das war eine der schönsten Hamster-Geschichten der letzten Monate, die ich gelesen habe. Mit Reta ist es nicht ganz so schön wie mit dem Hamster. Tatsächlich ist es so, selbst mein Hamster hat's mal ausprobiert. Der hat mir berichtet, es wäre tatsächlich so, dies über drei unterschiedliche Wege verstärkte Wirkung. Es klingt auf dem Papier total toll. Letzten Endes ist es tatsächlich so, ich würde, solange man ein Mounjaro in Apothekenqualität so richtig hat es nicht gegen das gegen die aktuelle China-Reta-Variante tauschen wollen. Erstens weiß man nie genau, wie viel vom Wirkstoff tatsächlich drin ist. Zweitens weiß man nicht so genau, was sonst drin ist. Und drittens ist tatsächlich so, die Wirkung, die eigentlich beim Mounjaro bzw. Ozempic so wunderschön spürbar ist, also sprich diese Verlangsamung der Magenentleerung, ist bei diesem Triple-Ansatz-Produkt nicht ganz so spürbar. Und die anderen Effekte, also irgendwie Stoffwechsel anregen und hast du nicht gesehen, sind auch eher so ein bisschen nebulös. Also ich muss tatsächlich sagen, wenn mein Hamster die Wahl hätte, würde er definitiv eher auf Ozempic fahren als jetzt auf Reta aus China.
Gut. Die Doris meldet sich mit Hello Again. Die Doris hatten wir schon. Die Doris hat nämlich über Bioregulatoren und ChatGPT und Studien und so weiter sich an uns gewendet. Soweit ich mich erinnern kann, haben wir dann in der letzten Q&A gesagt, sie hat einfach nur nicht richtig gesucht, sonst hätte sie die Studien schon gefunden. Das hat sie dann gemacht, hat die Studien auch gefunden zum Thema Bioregulatoren und russisches Wissen dazu. Sie schreibt, siehe da, man kann sie finden und lesen. So, jetzt ist es aber so, die Frage, die sie stellt, ist eine andere, die geht nämlich in den KI-Bereich. Sie sagt, welchen Prompt schlagt ihr vor, bei dem man eurer Meinung nach glaubhafte Informationen bzw. Einschätzungen bekommt, wäre toll und ich erspare mir lange Recherchen. Liebe Doris, du wirst dir manche Recherchen ersparen, andere hingegen nicht. Wenn ich mich da vordrängen darf, oder möchtest du nicht, vordrängen?
Nein, bitte.
Also es ist so, ich arbeite ja sehr viel mit KI. Ich rede sehr gern über KI, weil mich dieses Thema wahnsinnig interessiert, weil mich die Folgen davon wahnsinnig interessieren, auch was das gesellschaftlich betrifft, wirtschaftlich betrifft, was das für unser aller Zukunft betrifft. Das ist schon ich glaube, in meiner Lebenszeit ist das die größte Veränderung, möglicherweise sogar noch die größere als das Internet, wobei das jetzt schwer zu sagen ist, weil ohne Internet gäbe es ja auch die KI nicht so, wie wir sie derzeit haben. Die Folgen sind unabsehbar und riesig. Wenn wir jetzt aber nur einfach schauen, was machen wir jetzt, damit wir vernünftige Informationen kriegen, da gibt es ein paar Dinge, die man beachten sollte. Beobachten auch, aber vor allem einmal beachten. Das erste ist, die Systeme werden immer zurückhaltender, was die Behandlung von Gesundheitsthemen betrifft, weil sich diese Large Language Models natürlich dann irgendwann einmal in die Nesseln setzen und dann auch rechtlich belangt werden könnten. Das wollen die nicht. Also die wollen nicht, dass man sich da jetzt irgendwie drinnen erkundigt, ist dieser Pilz essbar oder nicht? Und dann sagen die, ja, der ist super, dann isst man den. Und dann ist es halt so, dass man sagt, dass die dann sagen, ui, du hattest vollkommen recht mit deinem Zweifel, der war nicht essbar. Sowas lässt sich übertragen auf ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Was kann man tun, solange es noch geht? Das eine, das Wichtigste ist, niemals nur einer Quelle vertrauen. Ja? Wenn du jetzt auf ChatGPT arbeitest, dann lass mal dort suchen. Das Ergebnis, das von ChatGPT kommt, das kopierst du und stellst es dann in Gemini oder in Claude. Oder, und das ist eigentlich für solche Angelegenheiten die beste Möglichkeit, ist Perplexity. Bei Perplexity kriegst du immer auch die Links dazu, du kriegst die Quellen dazu, dann kannst du das selber überprüfen, ob das, was dir Perplexity gerade gesagt hat, auch stimmt. Das ist der Teil der Recherche, den man sich leider nicht ersparen kann. Es gibt mittlerweile ein paar spezielle Prompts, die sind vorgegeben. Die kann man sich bei ChatGPT herausholen aus dem dortigen Prompt-Archiv. Ich glaube, das wird sich mit der Zeit mehr oder weniger ein bisschen nivellieren. Die KI, mit der du arbeitest, wird sich an dich gewöhnen, wird immer mehr wissen, was du willst, was du brauchst. Ich rate in solchen Sachen immer dazu, einen Bezahl-Account zu lösen. So ein 20-Euro-Account reicht in den meisten Fällen völlig für den Haushaltsgebrauch und hat auch den Vorteil, dass dann zumindest versprochen wird, dass mit den Daten nicht trainiert wird, was so viel heißt wie die Daten werden nicht rausgegeben. Was mit den Daten tatsächlich passiert, also wenn du sagst, ich weiß nicht, mich juckt es gerade so fürchterlich am Popo und du möchtest gerne, dass das außer dir niemand erfährt, dann wäre es ja, dann würde ich das nicht machen in einem nicht bezahlten Account. Oder man sagt halt, bei einem Hamster juckt's am Popo, dann hat's vielleicht auch das. Aber dann wirst du vielleicht irgendwelche veterinärmedizinischen.
Gott, vielleicht wird die KI, wenn die KI schlau ist, wird sie fragen, woher wissen Sie, dass es Ihren Hamster am Popo juckt? Haben Sie ihn gefragt?
Ich habe Bilder im Kopf. Ich habe Bilder im Kopf. Weitermachen.
Ja. Was sagst du? Er kratzt sich am Popo, dann wird die KI fragen, mit welchen der Gliedmaßen. Aber wie auch immer, es ist egal. Ich glaube, das Wesentlichste hätte ich jetzt gesagt, Andreas, das Wichtigste ist bitte nicht einer Quelle vertrauen. Die Quellen sollen überprüfen. Und wenn drei verschiedene Quellen zum selben Ergebnis kommen, dann ist die Gefahr, dass da jetzt etwas Halluziniertes hineingerutscht ist, schon statistisch sehr, sehr reduziert.
Ja? Absolut.
Machen wir das so?
Allerdings, wie gesagt, es ist ja teilweise tatsächlich so, es würde ja schon einfach unheimlich helfen, wenn man einfach bei dem, was die KI anbietet, die Quellen anschaut.
Ja.
Ja. Dann käme
die
man eigentlich.
Die Versuchung in der Arbeit mit KI ist halt, da kriege ich jetzt so schnell, so einfach was und das ist dann auch so umfangreich oft und denke ich mir, das klingt ja auch so plausibel. Dinge, die plausibel klingen, sind es oft nicht. Die KI ist schon auch ein wunderbarer Sparringpartner für unsere Aufmerksamkeit und unsere Achtsamkeit.
Ja. Yeah.
So, möchtest du noch was dazu sagen oder gehen wir zum
Magenkrebs? Wir gehen zum nächsten. Ja, genau, den fand ich großartig.
Magenkrebs. Also, Frage Magenkrebs durch Supplements. Hallo Andreas, hallo Wolfgang. Hm. Mein lieber gut, Steve. Steve.
Du Wolfi.
Du? Also, Wolfgang nenne ich mich nur meine allerengsten Freunde, Steve. Mich beschäftigt, also den Steve, den ich jetzt auch Wolf bald nennen werde, beschäftigt eine Frage, zu der ich bisher kaum etwas gefunden habe. Viele Biohacker nehmen über Jahre täglich eine große Anzahl an Supplements ein. Wie schätzt du das Risiko ein, dass dadurch, sei es durch die Menge der Kapseln, lokale Reizung oder bestimmte Inhaltsstoffe, das Risiko für Speiseröhren, Magen- oder Darmkrebs steigt? Spielt dabei auch eine Rolle, ob Supplements nüchtern oder zusammen mit einer Mahlzeit eingenommen werden? Gibt es hierzu eine wissenschaftliche Datenlage oder eure praktische Einschätzung? Vielen Dank und liebe Grüße, Steve.
Stell dir vor, du könntest deine Biohacking-Routine mit einem Luxusurlaub in den Tiroler Alpen verbinden. Das Posthotel Achenkirch macht genau das möglich. Mit hauseigenem Longevity Lab, einem Biohacking Coach und Biohacking Anwendungen wie Kryokammer und Rotlicht. Außerdem findest du bei uns einzigartige Natur, ein riesiges Sportangebot, TCM Küche und echte Tiroler Gastfreundschaft mit Shaolin Praktiken und einem 7000 Quadratmeter großen Wellnessbereich. Das Posthotel Achenkirch ist ein 5-Sterne Adults Only Resort, liegt zwischen München und Innsbruck und ist der beste Platz für Biohacker, um innere Ruhe zu finden und Kraft zu tanken. Mehr zu unseren Angeboten und aktuellen Retreats findest du unter www.posthotel.at.
So.
Nö.
Also, jetzt habe ich so eine lange Frage vorgelesen, jetzt kannst du nicht nur nö sagen.
Gut, also tatsächlich ist es so, ich wäre auf den Gedanken noch nicht gekommen, die mechanische Reizung halte ich für ja, bestenfalls interessant, weil mechanische Reizung hätten wir durch jedes Nahrungsmittel, durch alles andere, was durch den Magen durchgeht, auch. Und das ist meistens größer und keine Ahnung was. Also weiß ich nicht, kann ich gar nichts dazu sagen. Die Kapselhüllen sind von den Bestandteilen, zumindest wenn man die Sachen nach unserem Podcast mit dem lieben Jochen Seipel an den richtigen Stellen kauft und auch durch die richtigen Körperöffnungen einnimmt, eigentlich relativ unproblematisch. Auch da gibt's, glaube ich, Schlimmeres. Also ich hätte da jetzt ehrlicherweise keine ernsthafte Antwort drauf. Klar, natürlich gibt's immer die Frage nach zu viel Magensäure, zu wenig Magensäure. Natürlich gibt es offensichtlich Supplements, die Magensäure erhöhen. Offensichtlich gibt's auch Supplements, die eventuell die Magensäure reduzieren. Offensichtlich gibt es auch basisches Wasser, was auch die Magensäure reduziert. Also ich hätte in dem ganzen Kontext, wenn ich vor irgendwas Respekt hätte, eher Respekt davor, dass ich mir den pH-Wert im Magen irgendwie verschiebe und dann irgendwie dadurch vielleicht mal irgendwas auftauchen könnte. Aber ehrlicherweise, lieber Hans-Peter, Ich habe da keine Sorge.
Ja. Ich glaube, ich habe ja manchmal bei gewissen Supplements kriege ich so ein bisschen so Magenthemen, aber das liegt einfach, glaube ich, daran, also zum Beispiel OPC, da kriege ich so eine Unruhe im Magen und dann kriege ich so offenbar histaminartige Reaktionen. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass man manche Supplements einfach nicht auf nüchternen Magen nimmt. Und das ist ein Teil der Bioverfügbarkeitsvoraussetzung, die man da erfüllt.
Es war ansonsten OPC. Wer nimmt noch OPC? Hast du da damals so viel eingekauft, oder?
Ich habe OPC eigentlich schon eher in einer Menge gekauft seinerzeit, die so der Menge entspricht, die du beim Jochen Seipel an Kreatin bestellt hast. Was natürlich schon auch ein Thema ist, ist die Nährstoffe, die man einnimmt. Da gibt's halt dann schon große Diskussionen, ob isolierte Nährstoffe weniger gut wirken als Nährstoffe im Verbund mit ihrem natürlichen Umfeld. Klassisches Beispiel, Vitamin C einfach so oder Vitamin C als Bestandteil von Fruchtpulver eingenommen. Siehst du da einen Unterschied, Andreas, oder ist dir das egal?
Da ist tatsächlich schon ein bisschen was los. Also das muss man ganz klar sagen. Also ich bin ja bei allem, wo ich irgendwie die Chance habe, schon auch ein Riesenfan von diesen, wie soll man sagen, sinnvollen Mischungen, wie sie eben MitoCare beispielsweise herstellt, und ergänze das dann halt mit Einzelsubstanzen.
Ja.
Und klar ist es auch so, dass es gerade beim Vitamin C oder sowas, da ist es natürlich schon letzten Endes, da braucht es jemand, der biochemisch weiterkommt als wir, aber ich neige schon dazu, lieber das Gesamtprodukt zu verwenden.
So wie das die Mutter Natur vorgesehen hat. Man kann sich ja in ein Himbeerpulver noch ein bisschen ein Vitamin C hineintun, zum Beispiel.
Ja, du, wohin was auch immer.
Ja. So, Servus Andreas und Stefan, könntet ihr einen Link zur Hüftübung aus der Folge 245 teilen? Ich glaube, das lese ich deswegen vor, weil mehrere Anfragen waren. Menschen möchten dir nachturnen, mein Lieber.
Genau. Und da haben wir jetzt eine große Herausforderung. Die eine ist der liebe Jimmy Cannon, der in meinen Augen beste Amerikaner, der gerade in Wien lebt, macht keine Videos. Ich mache erst recht keine Videos. Deswegen habe ich einen YouTube-Link mit dir geteilt, lieber Stefan. Das ist von der GBRS Group, deren Coach, der Vernon Griffith mit TH am Ende, nehme ich mal an, so wie er sich ausspricht, macht in dem Bereich ganz viel. Ich kann noch nicht mal versprechen, ob da die Übung mit dabei ist, aber wenn man sich da nach Flexibility umschaut, dann findet man unter Garantie 2, 3, 4, 5 Dinge, die mehr oder minder dem entsprechen. Und sollte die Nachfrage einfach nicht aufhören und die Leute weiterhin sagen, sie wollen das unbedingt sehen, dann können wir uns einmal überlegen, vielleicht kann ich bei meinem nächsten Wien-Besuch den guten Jimmy mal vor die Kamera zwingen und
ja, super.
Dann schauen, dass er das Thema mit für uns bearbeitet, hätte ich gesagt.
Sehr gut. Sehr gut. Ja, es hat auch der Axel Sonnenberg, der ja auch einen Podcast macht mit dem Jens Frese, hat mir geschrieben, dass ich gefälligst mich nicht über dich lustig machen soll, wenn du von der Schönheit deines Reiskübels sprichst. Er hat mich dazu recht ermahnt. Die Ästhetik der Inneneinrichtung ist ein wesentlicher Beitrag zur Lebensqualität. Ich gebe übrigens jetzt allen Leuten, die mich kontaktieren und mich fragen, was sie denn gegen ihren quälenden Tennisarm tun können. Denen gebe ich den Tipp, probiert's einmal, als abgesehen von den Übungen von Liebscher und Brach, die ich da immer schon empfehle, gebe ich jetzt auch den Tipp, bitte Reis. Also wie viel Reis hast du zu Hause? Und dann sage ich den Leuten, sie sollen sich einfach so verhalten, wie du das machst. Sie sollen in dem Reis drin herumgreifen. Und ich bin gespannt, welches Feedback ich bekomme. Ja. Wie schnell hat denn das geholfen bei deinem Coachee mit dem Tennisarm?
Das ging extrem schnell. Das ging wirklich extrem schnell.
Extrem schnell heißt, weil ich meine, bei Tennisarm extrem schnell, das ist auch 3 Monate.
Nein, ich glaube, da war es tatsächlich so, dass die normalen Schmerzen unter Bewegung am nächsten Tag nicht aufgetaucht sind, nachdem er das Training gemacht hatte. Also das
am
scheint eine ganz...
Am nächsten Tag?
Also der hat es, glaube ich, 2 Tage gemacht und beim zweiten Tag hat er gesagt, ihm ist aufgefallen, das tut nicht mehr weh.
Oh, na servus. Also wenn das so ist, Andreas, dann machen wir keinen Podcast mehr, weil dann werden wir einfach reich. Wenn du wirklich Tennisarm in 2 Tagen heilen kannst, dann
bin ich ab jetzt nur mehr dein Manager. Und dann bin ich mit 20% deiner Einnahmen auch reich. So, apropos reich. Apropos reich, Brian Johnson. Die Petra stellt eine Frage, die sich viele stellen. Wenn Brian Johnson eine lebensbedrohliche Krankheit bekommt, stellt das nicht alle Longevity-Bemühungen in Frage. Wie geht ihr zwei damit um? Wie gehen wir damit um, dass der Brian Johnson eine Autoimmunkrankheit, ich glaube eine autoimmune Gastritis, öffentlich bekannt gemacht hat? Krähende Schadenfreude geht durch die Medien, wo man eigentlich sich dann denkt, wo habt ihr eigentlich eure Herzensbildung her, liebe Freunde?
Ja, also sagen wir mal so, also grundsätzlich, wer mir zuhört, der hat festgestellt, dass ich Brians Bemühungen immer sehr stark respektiert habe, aber so irgendwie nicht zwingenderweise immer der Auffassung war, dass alles, was er tut, jetzt etwas wäre, was ich tun würde, nicht so sehr jetzt, was die einzelnen Bestandteile der Routinen angeht, sondern ein bisschen das Mindset dahinter. Ich habe da überhaupt keine Schadenfreude. Ich finde es im Gegenteil super cool, dass er mit sowas sofort auch an die Öffentlichkeit geht. Da braucht man auch wirklich Eier dazu.
Ja.
Also insofern da eher Respekt als Schadenfreude von meiner Seite. Die unterschiedlichen Erklärmodelle von unterschiedlichen Leuten, warum das jetzt passiert ist, sind zum größten Teil nicht wirklich zu Ende gedacht. Mir haben ein paar Leute was geschickt, da wo ich dann auch gedacht habe, okay, ja, das kann man jetzt so sehen. Oder vielleicht auch nicht die Variante, wo ich sagen kann, kann man besonders nicht so sehen, war so eine Instagram-Story, warte mal, ich weiß gar nicht, ob ich die noch finde, wo ich dann fast gedacht habe.
Gastritis ist durch zu viele Supplements.
Nein, ich finde es aber tatsächlich, glaube ich, nicht mehr. Da habe ich mir dann auch irgendwie so gedacht, boah, Alter, ganz ehrlich, ich glaube, die Begründung von wer auch immer es war tatsächlich so mehr oder minder, weil er immer zu wenig isst, kommt das. Mhm. Und das ist dann schon so.
Das ist mir auch wo begegnet.
Ja, das ist, warte mal, ich suche es gerade. Vielleicht habe ich es noch.
Das war vielleicht seine Großmutter. Ich sage, jetzt isst doch einmal gescheit was, Bur.
Ja, na, also ich kann es gerade nicht mehr rekonstruieren. Aber ich glaube tatsächlich, es ist relativ schwachsinnig, um ehrlich zu sein.
Ja. Ich meine, ist es so, dass es dich in irgendeiner Weise persönlich zum Nachdenken bringt, betrifft oder so? Oder
nein, nein. Ich ernähre mich nicht von Tütensuppen, ich ernähre mich nicht vegan, ich habe eine komplett andere Routine. Ich nehme auch das Thema mit den 120 bei weitem nicht so ernst wie Brian. Ich habe auch kein Geschäftsmodell damit, dass ich irgendwie Don't Die auf T-Shirts schreibe, sondern ich schreibe bestenfalls, hab heute und morgen Spaß und mach dich nicht kaputt dabei, auf T-Shirts drauf. Wie könnte es mich beschäftigen? Und aus dem Alter, dass ich mir irgendwie ein Bart lache, weil jemand anders was Ehrgeiziges versucht hat und es dann vielleicht so doch nicht funktioniert, bin ich bei weitem raus. Ich habe deutlich mehr liebevolle Zuneigung zu Menschen, die was versuchen. Als vor denen, die nichts versuchen, auf dem Sofa sitzen bleiben und danach sagen, habe ich da eh gesagt, dass es nicht klappt.
Ja.
Wisst ihr, ich werde oft gefragt, Andreas, welches eine Supplement soll ich nehmen, wenn ich nicht 50 Dosen im Schrank haben will? Und normalerweise sage ich dann, das ist gar nicht so einfach, lies einfach mal mein Buch. Ich habe das Briefing zu einer Anzeige für Biogener Wandformatik, aber ganz ehrlich, reden wir über die harten Fakten. Ich nutze One selbst jeden Morgen direkt vor meinem Rotlichtpanel. Warum? Weil ich als Biohacker auf die Zellebene schaue. Wir reden hier von hochwertigen Inhaltsstoffen, nicht nur Vitamine, sondern echte Kofaktoren, Botanicals, Pilzextrakte und Bakterienstämme. In einer Bioverfügbarkeit, die meinen Stoffwechsel in Schwung bringt. Und das Ganze wird unter 300 Kilometer Luftlinie von mir in Österreich hergestellt. Völlig transparent. Leute, da brauche ich keine Werbung machen. Wann ist mein ganz persönlicher Favorite? Probiert es aus. Nach 3 Monaten checkt ihr den Unterschied. Rabattcode für das Biogener Wann-Abo gibt's in den Shownotes.
Ja, gut. Wir werden das weiter verfolgen, was der gute Brian von sich gibt. So, wir gehen zum, ich nenne den Vornamen jetzt nicht, weil das, was er uns geschickt hat, doch sehr persönlich ist. Das ist, er hat uns zunächst einmal geschrieben zum Thema Christian Burkhardt und Gerrit Käferstein. Er würde sich sehr, sehr freuen, wenn wir den Gerrit Käferstein bei uns zu Gast hätten. Diese Freude teilen wir mit ihm. Da sollten wir jetzt tatsächlich mal was unternehmen, glaube ich, oder, Andreas?
Ja, ich dachte, es hätten schon ein paar Leute dem Gerrit gesagt, ich kann mich da so irgendwie dann, ich warte eigentlich darauf, dass er sich meldet, aber ich kann da auch nochmal suchen gehen. Aber nachdem er jetzt auf Bali wohnt, wer weiß. Mein Kind ist gerade da, vielleicht kann ich, mein Kind hat Jim Graham Fitnessstudio getroffen, was sehr lustig ist, weil sie schon zusammen beim Abendessen am Tisch saßen, aber sie hat ihn erst erkannt, als er danach aus dem Fitnessstudio auf Instagram gepostet hat. Liebe Sashi, das hängt damit zusammen, dass sich der Tim die Wangenknochen hat aufbauen lassen. Der sieht jetzt ein bisschen anders aus als früher.
Okay. So. Der Mann, der uns geschrieben hat, den ich da jetzt nicht beim Namen nenne, wohnt in der Nähe von Piep Piep und macht seit circa 15 Jahren Cardiotraining über eine Natursteintreppe mit ca. 1600 Stufen. Dabei stoppt er immer seine Zeit und er ist jetzt 53 Jahre und hat dieses Jahr mit der World Champion Frequenz, wir reden nämlich jetzt über das Quantum Upgrade, eine neue persönliche Bestleistung aufgestellt, die um mehr als eine Minute unterhalb seiner bisherigen Bestzeit liegt. Und außerdem geriet er in eine also das hätte ich jetzt noch mit dem Namen verknüpft, aber den zweiten Teil eben nicht. Er ist in eine finanzielle Schieflage geraten, benötigte einen mittelgroßen Kredit, den die Hausbank ablehnte. Und auch Online-Kredite haben nicht funktioniert. Er hat also dann, wenn er nicht gerade trainieren war, mit der World-Champion-Frequenz, war er mit der Prosperity-Frequenz unterwegs. Und nach wenigen Wochen entwickeln sich plötzlich ungeahnte Wege, doch an einen Kredit zu kommen, der mittlerweile geklappt hat und meine finanzielle Schieflage wieder in eine gerade Bahn bringen konnte. Eines dieser beiden Ereignisse hätte ich vielleicht noch als Zufall abgetan, sagte er, dass es aber in beiden Einsatzgebieten diese Wirkung gezeigt hat, lässt mich nach wie vor einfach ungläubig staunen. Das, was dieser Hörer mir geschickt hat, habe ich tatsächlich von einigen anderen Leuten privat gehört. Ich weiß, es werden jetzt wieder Kommentare kommen. Ich glaube, es ist einfach so, wir müssen auch als Biohacker, die sehr, sehr gerne Studien lesen und die manche Dinge wahnsinnig gern bis in die 12. Kommastelle rational erfassen können, müssen einfach dann auch einmal demütig und dankbar zur Kenntnis nehmen, dass es Dinge in der Welt gibt, die wir einfach nicht erklären können.
Absolut.
Ja, und wir sind halt als Menschen einfach nicht diejenigen, die die Gescheitersten sind. Wir sind's nicht. Wir sind Teil der Natur eines riesengroßen Systems, das wir einfach noch nicht verstanden haben. Und ich glaube, dass das Ding einfach vielleicht irgendwas kann. Vielleicht ist es Placebo, vielleicht ist es irgendwas anderes, aber die Geschichten, die ich da jetzt vorgelesen habe, die decken sich mit einigen anderen Wahrnehmungen, die mir von Freunden und Bekannten mitgeteilt wurden, die überhaupt keinen Anlass haben oder Grund haben, mich irgendwie anzuflunkern. Andreas?
Bei der Lila-Geschichte, ich glaube tatsächlich ganz wichtig ist die Einstellung, mit der man grundsätzlich im Leben gerade unterwegs ist. Ich glaube tatsächlich, ich hatte jetzt Phasen, da war ich so am Rotieren, dass ich nicht mehr die Durchlässigkeit gehabt hätte, dass irgendwas bei mir angekommen wäre. Ich kann mich aber sehr deutlich noch erinnern, wie stark ich die Wirkung von Lilac in Stuttgart auf den Biohacking Days gespürt habe, als ich quasi da seinerzeit das Amulett umgelegt habe, um auf die Bühne zu gehen und plötzlich festgestellt habe, da passiert was. Und jetzt ist es andersrum tatsächlich auch ein bisschen so, dass ich mich seit ein paar Tagen wieder mit dem Quantum Upgrade mehr auseinandergesetzt habe, weil auf dem Flowfest mich auch wieder viele Leute gefragt haben. Und irgendwas ist da los. Also ich glaube tatsächlich, diese ganzen Geschichten, die wir bei der Arbeit mit Frequenzen sonst haben, also sprich einigermaßen entspannt sein, ausreichend hydriert sein, dem Körper eine Chance geben, dass er das, was wir von ihm erwarten, auch irgendwie umsetzen kann, egal ob mit oder ohne Wuwu, gilt letzten Endes für Lilac eben auch, weil da ist es halt auch tatsächlich so, wenn ich mir etwas wirklich wünsche und auch neben dem Wunsch eine gewisse Bereitschaft dahinter setze, es dann auch im Tun umzusetzen, dann kann das ein unglaublicher Katalysator sein.
Ja. Yes.
So, der Mark, das ist jetzt ein sehr schöner Bruch. Der Mark hat sich das Thema Longevity-Marker Taurin angesehen und hat uns da auch aus einem Newsletter vom Arnold Schwarzenegger etwas geschickt, wo quasi da gesagt wurde, das mit dem Longevity-Marker von Taurin ist dann jetzt doch nicht so. Wir hatten ja Taurin in einer unserer letzten Folgen ausführlich besprochen und haben auch gesagt, Taurin hatte schon so eine Karriere als gehyptes, dann wieder enthyptes, dann wieder neu gehyptes und jetzt offenbar so in einer relativ interessanten Flughöhe eingependeltes Supplement. So, ich habe dir die Studien weitergeleitet. Andreas, hast du die Zeit gehabt, einen Blick drauf zu werfen?
Du, nee, es ist tatsächlich so, die Science hat ja da in 2025 diese Publikation gehabt und es ist tatsächlich alles insofern korrekt, dass man über den Taurinspiegel keine zuverlässige Aussage über biologisches Alter, Longevity, Gesundheitszustand oder zukünftiges Altern beeinflussen kann. Das ist einfach Tatsache. Interessiert uns das in irgendeinem Kontext? In meinen Augen nein. Die Datenlage jetzt fürs Herz-Kreislauf-System ist nach wie vor sehr stabil, senkt den Blutdruck ein bisschen, verbessert das Endothel, also die Blutgefäße, mit denen ich gerade so zu tun habe, hat eine Auswirkung auf die arterielle Steifigkeit, reduziert Triglyceride. Also da ist schon unheimlich viel Calciumregulation im Herzmuskel. Ich könnte nochmal einen Podcast machen. Sport und Regeneration Nervensystem auf verschiedensten Ebenen. Stoffwechsel und Insulinsensitivität werden beeinflusst. Mitochondrien werden positiv beeinflusst. Die Retina und die Augen werden positiv beeindruckt. Und das sind jetzt die, wo die Daten echt valide sind. Bei der Muskelmasse im Alter, beim Immunsystem, beim Schlaf, bei der Leber ist es immer noch so, dass es da immer noch vernünftige Publikationen gibt, aber das ist jetzt nicht mehr so ganz A-Klasse. Aber wenn wir jetzt das Ganze zusammenfassen, ist es mir persönlich nicht sonderlich wichtig, ob jetzt dann einer der gerade etablierten Longevity-Marker davon beeinflusst wird, wenn es die ganzen anderen Benefits hat. Und sehr häufig ist es ja auch so, dass derartige Benefits schon auch Dinge sind, die mich halt gerade entweder für einen Klienten oder für mich persönlich besonders interessieren. Also ich bin nach wie vor sehr, 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 sehr davon überzeugt, dass es Sinn macht, damit zu arbeiten.
Team Taurin. Gut, bitte weiterhören in unserer Folge. Es ist eine der letzten. Man findet sie leicht. Die nächste Frage ist eine kurze. Der Bernhard sagt, er nimmt seit längerem Kreatin. Was ihm auffällt, er schwitzt beim Sport sehr viel mehr. Und schneller. Er schwitzt schneller. Ich vermute, er schwitzt früher, weil schneller schwitzen hat dann was Sturzbachartiges. Ist euch das bekannt, beziehungsweise wisst ihr, was ich da machen kann? Wie ist das? Was sagst du als Obermissionar des Kreatins? Kannst du bitte sagen, man soll jeden Tag 10 Kilo Kreatin nehmen? Wir stellen das dann auf Instagram und gehen viral.
Ich glaube, 10 Kilo ist unwahrscheinlich, aber nein. Also ich habe drüber nachgedacht, ausnahmsweise habe ich sogar im Vorfeld drüber nachgedacht, ich finde eigentlich keinen echten Mechanismus. Ja, wir wissen, dass theoretisch gesehen das Kreatin die Wassereinlagerung im Körper bisschen gerade in der Muskulatur unterstützen kann.
Mhm. Ja, das würde eher gegen Schwitzen sprechen, wenn ich sage, der Körper speichert's.
Wenn da jetzt mehr drin ist, kommt deswegen mehr raus? Eigentlich nicht. Ich persönlich vermute, dass Möglichkeit 1 die Menge an Training, die der Besteste in seinem Leben absolviert, gerade angestiegen ist, weil mehr Schwitzen ist eigentlich nur eine Anpassung auf mehr Training, weil es eigentlich eine positive und vom Körper gewünschte Geschichte ist. Und wenn du gut trainierten Menschen begegnest, dann schwitzen die zumindest beim Sport oder sowas eher leichter als weniger leicht, weil es einfach so ist. Das Zweite ist ein Thema, was halt gerade für Sportler und gerade für Sportler bei Hitze sowieso auch immer wesentlich ist. Das ist einfach das Thema mit den Elektrolyten. Wenn zu wenig Elektrolyte vorhanden sind, dann haut's halt auch das alles deutlich schneller wieder raus.
Ja.
Also ich weiß nicht so recht. Also ich würde es jetzt eher als Korrelation und nicht als Kausalität ansehen.
Gut. Die Silvia sagt, sie würde gern mit dem Eisbaden starten und sie denkt sich, eigentlich ist nicht jetzt der Sommer die beste Zeit, um damit anzufangen, weil es ja am einfachsten ist, schreibt sie. Ja, das also ist quasi nur ein bisschen kälter baden, als man es sonst tun würde.
Also tatsächlich ist es so, ich bin auch jetzt im Frühsommer wieder ins Eisbaden eingestiegen und ich bin so dankbar, dass ich den Weg zurück gefunden habe, weil ich mich tatsächlich jeden Morgen über die kalte Stille freue und das wie Sau. Allerdings freue ich mich jetzt auch verstärkt darüber, weil ich einen neuen Kühler habe, aber dazu kommen wir auch gleich. Also letzten Endes ist es tatsächlich so, es gibt ja immer die Leute, die sagen, man soll nur im Winter Eisbaden. Ich sage, fangt's im Sommer an. Die Welt hat sich verändert in den letzten Jahren. Vorgestern waren zwei ganz liebe Menschen bei mir mit einem Transporter und haben die alte Gewerbegefriertruhe aus meiner Gartenhütte abgeholt, die da einige Jahre lang Wasser beheimatet hat. Und ich habe da jetzt einen schönen Bottich mit Durchlaufkühler stehen. Das Zeug kostet nicht mehr so viel wie früher. Man muss auch keine Küchengeräte mehr umfunktionieren. Man braucht einfach nur ein bisschen Platz, ein bisschen Willen und ein wenig Budget. Und dann ist das gerade im Sommer eigentlich eine fantastische Idee. Und das Schöne ist, auch im Sommer kannst du auch die Leute zum Eisbaden missionieren, also sprich Familienangehörige, die dir im Winter noch nicht mal den Mittelfinger zur Verfügung stellen würden, um auf die Frage, ob sie dich begleiten wollen, zu antworten. Also dementsprechend, ich finde es eine super Idee. Ganz wichtig allerdings ist das Jahr 2026. Wir leben nicht mehr unterm Stein. Wir legen Wert darauf, dass die Produkte, die wir konsumieren, auch allen Richtlinien entsprechen. Gerade das Thema Kühlmittel ist immer noch so ein bisschen ein, ja, wie soll man sagen, Thema, vorsichtig formuliert. Das heißt, kauf da bitte nicht irgendwie wild im Internet. Ich persönlich hatte früher mit einer Firma gearbeitet, die letzten Endes in vielerlei Hinsicht nicht so gehandelt hat, wie man sich das wünschen würde. Ich bin jetzt unglaublich dankbar und glücklich, dass ich bei Eisfass gelandet bin und dass ich mit dem Mirko nicht nur einen Entrepreneur und Firmengründer gegenüber habe, der Visionen hat und das Ganze wirklich lebt, sich wirklich auskennt und selber auch jeden Tag ins kalte Wasser reinspringt, sondern einfach auch Plug-and-Play-Produkte, die einfach geil funktionieren. Ich mache sowas selten, aber an der Stelle mache ich's. Wenn du dir was kaufen solltest, nutze den Code longevity-10, dann wird das Ding nochmal 10% günstiger und schick uns unbedingt ein Foto beim ersten Eisbad.
Weil du vorher gesagt hast, es kostet nicht mehr so viel wie früher. Mit welchen Kosten muss ich denn rechnen, wenn ich jetzt meine Eisbaderoutine starten möchte?
Wenn du jetzt sagst, du kaufst so ein Plug-and-Play-Set, bist du bei 1800 Euro roundabout, abzüglich dann eben zusätzlicher Prozente. Aber dann hast du halt auch wirklich eine Lösung, die für zu Hause super funktioniert. Und natürlich, nach oben sind wie überall auf der Welt keine Grenzen offen.
Wie viel Strom frisst das dann?
Erstaunlich wenig. Das ist das Schöne. Also diese kleinen Systeme, die sind ja darauf ausgelegt, dass sie mehr oder minder nicht durchlaufen, aber lange laufen. Aber dafür brauchen sie halt auch deutlich weniger Energie. Ich schaue jetzt hier gerade mal in die Anleitung von diesem Ding rein, ob das da irgendwo draufsteht. Spezifikationsparameter. Also die Stromaufnahme sind 495 Watt maximal. Das ist, glaube ich, durchaus vertretbar. Und nein, ich kann dir nicht sagen, was das in Österreich oder sonst irgendwo an Kosten pro Eisbad darstellt. Ich habe an der Stelle aufgehört, weil ich einfach für mich festgestellt habe, die Freude, die ich damit in Verbindung bekomme, ist quasi nicht bezahlbar.
Gut. Der René hasst Krafttraining, aber liebt Ausdauertraining. Rennrad und Laufen nennt er. Und er spielt ein wenig Fußball. Er fragt quasi um Erlaubnis, kein Krafttraining machen zu müssen. So ein bisschen flehentlich, lieber René, reicht das nicht? Was kann ich tun, um ohne Krafttraining durchzukommen? Was sagen wir dem lieben René?
In meinen Augen sucht er irgendwas, was das Thema Kraft halt so irgendwie halt mit abdeckt. Also du hast da gerade noch ein Defizit. Das kann ich jetzt schön färberisch oder nicht schön färberisch darstellen. Aber wenn du Ausdauer magst und Spielsportarten magst, würde ich tatsächlich in deinem Fall mal das Thema Hyrox anschauen. Das bisschen, was die da an Kraft machen, reicht völlig aus. Komplementär zu dem, was du tust, ganz viel von dem, was du eh schon kannst, wird damit abgedeckt. Es ist eine geile Atmosphäre. Und in den meisten Städten gibt es da inzwischen irgendwelche von Sportvereinen über Gyms Sachen, die das abdecken. Ist jetzt nicht für jeden. Aber das Persönlichkeitsprofil, was ich da gerade lese, ist, glaube ich, schon so, dass dich da so eine Gruppenzwanggeschichte am ehesten an die Muskeln bringen kann.
Gut. 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 So, die nächste Frage kommt von der Hannelore. Die Hannelore fragt, was ist jetzt eigentlich so schlimm? Also sie fragt es nicht im ostösterreichischen Dialekt natürlich. An Magnesiumoxid. Wieso ratet ihr und wieso raten so viele andere so vehement davon ab? Darf ich mich als Magnesier,
bitte,
also, grundsätzlich ist es so, dass Magnesium nie allein kommt. Magnesium kommt immer in Begleitung, ja, von Glycin oder von Citrat oder von Taurat oder was auch immer. Und das muss getrennt werden voneinander. Wenn das nicht getrennt wird, dann kann es der Körper nicht aufnehmen. Der Körper braucht also das freie Magnesium, das elementare Magnesium. Da hat übrigens Magnesiumoxid einen großen Vorteil, weil in einem Magnesiumoxid ist ganz viel Magnesium drinnen, viel, viel mehr als bei einem Citrat oder gar Bisglycinat. Das heißt, eine Kapsel Magnesiumoxid hat viel, viel mehr Magnesium, elementares Magnesium in sich, als eine gleich große Kapsel Magnesium Bisglycinat. So, das Problem ist aber, dass der Körper dieses Oxid von dem Magnesium nicht gut lösen kann. Die klammern sich irgendwie aneinander, die zwei, und werden nur mühevoll getrennt. Und das dauert auch relativ lang und hat vor allem eine ganz wesentliche Voraussetzung, nämlich wir brauchen sehr gut funktionierende Magensäure. Wenn man jetzt ein bisschen zu wenig Magensäure hat, dann geht diese enge Umarmung von Magnesium und Oxid durch den Magen durch und geht den Weg alles Irdischen und wird dann am Ende, so wie man es eingenommen hat, wieder uns verlassen. Das ist ein bisschen so wie mit den Sonnenblumenkernen oder so. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen. Wenn man allerdings sehr aktive Magensäure hat, viel starke, was auch immer, dann löst sich dieses Oxid von Magnesium deutlich leichter. Und dann kann es passieren, dass diese frei gewordene Menge an Magnesium zu viel ist. Und dann bekommt man das, was man auch nicht unbedingt möchte, nämlich die übliche Reaktion des Darms auf zu viel Magnesium. So, das heißt, was macht man jetzt im Idealfall? Man geht von dieser Verdammung von Magnesium, geht man wieder ein bisschen ab, man nimmt Magnesiumoxid als, habe ich gesagt, Verdammung von Magnesium? Nein, Verdammung von Magnesiumoxid natürlich. Man nimmt einen kleinen Teil von Magnesiumoxid dazu, zu einer ansonsten bunten Mischung von verschiedenen Magnesiumformen. Man kann da durchaus am Tag auf 200 Milligramm Magnesiumoxid kommen und das mischt man einfach unter die anderen Sachen dazu. Wenn man irgendwelche Magensäurehemmer oder so irgendwas nimmt, wenn man Probleme mit der Magensäure hat, dann wird das alles überhaupt nicht funktionieren. Dann kann man es komplett vergessen. Verbessern kann man es, indem man es zu einer Mahlzeit dazu nimmt. Dann steigt die sehr schlechte Bioverfügbarkeit von Magnesiumoxid, die aber, wenn sie dann wieder, wie ich gesagt habe, doch funktioniert, auf einmal relativ viel Magnesium freisetzt, steigt sie dann wieder problematisch an. Das heißt also, Magnesiumoxid in kleinen Mengen, ja, in mehreren Portionen über den Tag verteilt, ja, zu einem Essen dazu, ja, dann geht das. Und dann halte ich das auch für eine wahnsinnig, es ist eine, das schmeißen sie da ja nach, das kostet ja gar nichts, außer du kaufst das in der Drogerie oder der Apotheke, dann kostet auch Magnesiumoxid viel Geld.
Ich möchte dich einbremsen, ich glaube, du sprichst jetzt seit 5 Minuten.
Na ja, mal, da kann man nicht lang genug.
The man is on fire, Leute.
Yes, also wollen wir jetzt als nächstes über Glycin reden?
Andreas Breitfeld hat die Gruppe verlassen. Nee, also danke, lieber Stefan. War das jetzt die letzte Frage für heute?
Zwei Fragen haben wir noch. Die eine ist vom Christian, der im Herbst eine 4 Wochen Gesundheitschallenge mit seinen Freunden machen möchte, was ich super finde. Und er fragt, glaube ich, ein bisschen, um sich da einen Vorteil bringen zu wollen, was ist die eine erste Maßnahme,
mit der man beim Biohacking am Beginn den größten Nutzen merkt.
Hm. 20 Minuten Helligkeit am Morgen spazieren gehen.
Ja?
Ganz sicher.
Gut. Cool. So, den Schluss macht die Yvonne. Die arme Yvonne hat ein Kind, Sohn, nein, Sohn oder Tochter, sehe ich nicht. Mein Teenagerkind wurde mit Morbus Crohn diagnostiziert und hat Untergewicht. Wie können wir die Behandlung mit Immunsuppressiva, mit Biohacking unterstützen? Yvonne fragt.
Das ist tatsächlich so eine Disclaimer-Frage. Wir bewegen uns da in einem Bereich, da rutsche ich so auf dem Stuhl rum, dass ich ein bisschen Geräusche mache. Also ich bin definitiv kein Arzt. Stefan ist auch keiner. Die Kombination aus Erkrankung plus Teenager plus Mutter, die fragt im Internet bzw. im Podcast, ist tatsächlich, da möchte ich ehrlicherweise nicht wirklich rein. Ich bitte das zu verstehen. Abstrakt gesagt, was kann man sagen? Normalerweise wäre es bei einer derartigen Diagnose ja so, dass es neben den Immunsuppressiva irgendwie eine spezielle Flüssigernährung für in der Regel 6 bis 8 Wochen gibt und danach kommt eine Phase, wo eben die Lebensmittel umgestellt werden und danach geht's irgendwann mal so Richtung mediterrane Diät und ganz gesund essen und leben. Aber letzten Endes muss man tatsächlich sagen, das ist eigentlich ein sehr, sehr klarer Diagnosepfad und da gibt's tatsächlich nicht viel. Abstrakt gesehen könnte man über die Themen Omega-3 nachdenken. Abstrakt gesehen könnte man über das Thema Kurkumin nachdenken. Es gibt keinen Probiotikastamm, über den man nachdenken könnte. Selbst Glutamin, Kolostrum, Butyrat, Aloe, Oreganoöl oder Berberin, was man sonst immer hört, kann man nichts dazu sagen. Es ist also tatsächlich so, ich sage jetzt nochmal, sehr kompliziert, bitte nicht böse sein. Ich kann eigentlich nichts dazu sagen, außer Entzündungsgeschehen nach unten fahren, um ehrlich
zu
sein. Ja,
und den Körper halt wahrscheinlich systemisch unterstützen durch Schlafpriorisierung, Stressmanagement und halt einfach auch schauen, dass sich der Teenager bewegt.
Ja,
halt moderat, klar. So wie es halt passt. Aber ich glaube, das sind wahrscheinlich die Dinge, die man jetzt, ich glaube, man muss sich auf die Allgemeinplätze zurückziehen.
Es ist tatsächlich so, was eventuell noch eine spannende Geschichte ist, ist tatsächlich das Thema Mundhygiene, weil das zieht sich ja alles durch, wie wir wissen, und macht heute eh keine Sau mehr. Aber tatsächlich Nikotin oder Vapes oder sowas wären in dem Fall eine verdammt schlechte Idee, aber davon gehen wir jetzt eh nicht aus, dass das davon ist, um ehrlich zu sein.
Gut, dann sind wir durch für heute, oder?
Ja, ist ein komischer Ausgang, wenn man eine Folge hat, wo man so, wenn man zum Schluss eine Frage hat, wo man so gar nichts Cleveres dazu sagen kann, aber ich bitte das einfach zu verstehen, das ist halt. Gehört auch dazu, dass man einfach mal sagen muss, da gibt's andere, die es besser wissen.
Das schließt wunderbar den Kreis mit der KI-Frage. Besser man sagt nichts als was Falsches.
So soll es sein, aber ich wäre dir trotzdem dankbar, wenn du jetzt das Richtige sagst und nicht nichts, wenn ich dich frage, was ist das Thema unserer nächsten Episode?
Die Biohacking Top 5 gegen Hitze, gegen Sommerhitze. Was tut der Biohacker im Sommer, wenn es richtig heiß ist?
Beziehungsweise, was tut er, damit es ihm nicht zu heiß vorkommt? Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ihr Lieben, bleibt uns gewogen. Weiterempfehlen, abonnieren, teilen. Wir freuen uns über neue Abonnenten auf Spotify, iTunes und Sonstiges. Nur wenn wir weiter unser Wachstum beibehalten, haben wir die Gäste, die wir haben wollen. Sonst müssen wir ständig nur zu zweit miteinander reden. Das wäre doch schade. Insofern empfehlt uns weiter, bleibt uns gewogen und bis bald. Danke euch.
Das Molecular Longevity Lexikon. 26 Supplements für deine tägliche Dosis Langlebigkeit. Eine Kooperation von Biohacking Praxis und Molecular. Heute
Natokinase.
Vorgestellt von den Molecular-Experten Dr. Max Griesinger und Dr. Mario Gietl. Was macht diesen Stoff zum Longevity-Booster?
Natokinase ist ein Enzym, das im Longevity-Bereich als Spezialist für die Gefäßpflege gilt. Ein funktionierendes Herz-Kreislauf-System ist das Fundament für gesundes Altern. Mit den Jahren neigen Blutgefäße dazu, unflexibler zu werden und das Risiko für Durchblutungsstörungen steigt. Natokinase unterstützt den Körper bei seiner natürlichen Aufgabe, das Blut fließfähig zu halten. Es wird daher als pragmatisches Werkzeug geschätzt, um die Gefäßgesundheit präventiv zu begleiten.
Wie sieht's mit der Studienlage aus?
Die Forschung zur Natokinase konzentriert sich vor allem auf die sogenannte Fibrinolyse, also den natürlichen Abbau von körpereigenen Blutpropfen. Studien deuten darauf hin, dass das Enzym die Durchblutung fördern und einen moderat positiven Einfluss auf den Blutdruck haben kann. Wichtig zur rechtlichen und medizinischen Einordnung: Natokinase ist kein zugelassenes Medikament zur Behandlung oder Vorbeugung von Thrombosen. Die Daten zeigen es jedoch als sinnvolle, supportive Ergänzung für eine gesunde Durchblutung, etwa bei langen Flugreisen oder vielsitzender Tätigkeit.
Zur Biochemie in 30 Sekunden.
Natokinase ist ein proteolytisches, also eiweißspaltendes Enzym. Seine Zielstruktur ist Fibrin. Das ist das klebrige Proteingerüst, das bei der Blutgerinnung entsteht. Natokinase kann dieses Fibrinnetz auf zwei Wegen modifizieren. Es spaltet das Fibrin direkt und aktiviert gleichzeitig körpereigene Botenstoffe wie Plasmin, die ebenfalls für den Gerinnungsabbau zuständig sind. Kurz gesagt, es unterstützt das biologische Räumkommando an unseren Blutbahnen.
Ein Fun Fact über diesen Stoff?
Das Enzym wird aus Natto isoliert, einem traditionellen japanischen Gericht aus fermentierten Sojabohnen. Natto ist für westliche Gaumen extrem gewöhnungsbedürftig, da es sehr streng riecht und eine stark schleimige, fädenziehende Konsistenz hat. In Japan wird es seit über 1000 Jahren geschätzt und gilt dort als ein kulinarischer Mitgrund für die traditionell hohe Lebenserwartung der Bevölkerung.
Worauf muss man als User beim Kauf achten? Was sind die versteckten Fallen?
Die Aktivität von Natokinase wird nicht in Milligramm, sondern in FU oder Fibrinolytic Units angegeben. Der wissenschaftlich übliche Standard liegt bei 2000 FU pro Kapsel. Da die originale Speise Natto extrem viel Vitamin K2 enthält, welches die Blutgerinnung auch unterstützt, filtern hochwertige Supplementhersteller das K2 bewusst raus, um die fließfördernde Wirkung des Enzyms nicht zu neutralisieren. Wichtiger Sicherheitshinweis: Wer bereits Blutverdünner einnimmt, einen niedrigen Blutdruck hat oder vor einer Operation steht, sollte Natokinase wegen der additiven Wirkung niemals ohne ärztliche Rücksprache einnehmen.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.